Und nun, ich habe heute einen alttestamentlichen Text. Sie kennen meine Liebe zum Alten Testament. 1. Samuel ist 3. Wer also bloß Neue hat, der muss einfach zuhören. Da wird erzählt, dass es in Israel, es war vor der Königszeit, jämmerlich zuging. Es gab einen hohen Priester, aber das war ein schwacher Mann, der die Sünden nicht strafte und das Volk nicht daran erinnerte, dass sie Gottes Volk sei. Seine Söhne waren Priester, die ganz offen Gott lästerten. Wir hören da gewissermaßen zum ersten Mal, dass es Priester Gottes gibt, die selber nichts glauben, die die Zeremonien vollführen und damit eigentlich Gott lästern, weil sie in offenbarsten Sünden leben. Damit, dass einer einen Titel Pfarrer oder Priester hat, ist noch nichts ausgesagt, ob er ein Kind Gottes ist. Und da geschieht es, dass ein kleiner Junge von seiner Mutter dem Herrn geweiht wird, der Samuel. Er lebt bei dem hohen Priester Eli, er schläft nachts im Vorraum des Tempels, der Stiftshütte, die war damals noch da, auf einer Matte. Und nun lesen wir. Und da Samuel, der Knabe, 1. Samuel 3, dem Herrn diente unter Eli, dem hohen Priester, war des Herrn Wort teuer zu derselbigen Zeit und war wenig Weissagung, das heißt wenig Verkündigung des Wortes Gottes. Weissagen heißt im Neuen Testament nicht aus dem Kaffeesatz die Zukunft sagen, sondern Weissagen heißt in der Bibel vollmächtige Verkündigung des Willens Gottes. Und es begab sich zur selben Zeit, da lag Eli an seinem Ort, er schlief, Vers 3, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen, du hast geträumt. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr dem Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und so du gerufen wirst, so sprich ins Dunkle hinein. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging an seinen Ort. Und der Herr trat dahin und rief wie vormals, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, Herr, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich tue ein Ding in Israel, das wer es hören wird, dem werden die Ohren gellen. Das ist eine der wichtigsten Geschichten im Alten Testament. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte sagen. Das Erste, was mir in dieser Geschichte so überaus wichtig ist, ist dies. Da wird also ein Junge in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen. Er soll sein Werkzeug und sein Diener werden und sein Kind. Wer macht hier den Anfang? Der Samuel oder der Herr? Samuel ist ja ein großer Mann Gottes geworden. Aber wer macht den Anfang? Doch Herr ruft ihn zuerst. Der Herr fängt an. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Es gibt kein Glaubensleben, wo wir den Anfang gemacht hätten. Hättest du dich nicht, heißt einem Lied, zuerst an mich gehangen, ich wäre allein wohl nicht dich suchen gegangen. Einer unserer Brüder schrieb mir aus seinen Ferien, er hätte ein Gespräch mit Leuten gehabt, ihnen Herrn Jesus bezeugt und die hätten das einfach abgelehnt. Sie glaubten an Herrgott, das genügte. Und alle seine Worte waren verloren. Da hat er ihnen gesagt, ja, ich gebe zu, man kann an den Herrn Jesus nicht glauben, wenn wir nicht gezogen werden, wenn er uns selber nicht erleuchtet. Da wurden die Leute böse und sagten, das ist also Pharisäismus. Sie wollen sagen, sie sind erwählt. Und das ist zunächst Anlass, dass ich diesen Text genommen habe, dass der Bruder mich fragte, wie ist es denn nun? Lieben Freunde, gewiss sagen wir den Leuten, bekehrt euch zum Herrn. Gewiss sagt der Herr selber, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Gewiss ruft die Bibel Menschen. Aber die beiden Wahrheiten sind wahr. Es kann keiner kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Ich möchte Ihnen ein paar Bibelstellen dazu nennen. Der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern, eine jegliche Pflanze im Garten Gottes, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet. Ich kann mich nicht selber ins Reich Gottes pflanzen. Ich kann tausend Dinge tun, mich quälen. Ich kann mich nicht ins Reich Gottes pflanzen. Er muss mich reinpflanzen. Nee? Oder Jesus sagt seinen Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch erwählt. Ich wollte die nette Geschichte erzählen von einem alten schwäbischen Bruder, den wir mal gefragt haben. Sag mal, lieber Bruder, was hast du getan, dass du so weit im Glauben gekommen bist? Der ist für uns alle ein Vorbild gewesen, nicht? Er ist jetzt eine Ewigkeit. Welch ein Mann des Glaubens, der Heiligung. Wir fragten ihn, was hast du getan, dass du so weit gekommen bist? Und da sagte er das verblüffende Wort. Das war in Württemberg natürlich. Ich habe bloß widerstrebt. Das ist, glaube ich, die tiefste Erfahrung eines Christen. Ich weiß genau, meine Freunde, dass es beides war. Verstehen Sie, dass eines Tages ich gerufen wurde vom Herrn und ich wusste, wenn ich mich jetzt nicht bekehre, dann geht er vorüber und ist alles aus. Ich muss mich jetzt bekehren. Aber wenn ich zurückschaue, muss ich doch sagen, er zog mich. Er hat mich erwählt. Er hat mich gepflanzt. Ich habe nur widerstrebt. Er macht den Anfang. Er macht den Anfang. Ich möchte gern, dass Sie einen Augenblick mal fragen, dass Sie im Moment still werden und sich fragen, ist es wirklich so? Hat er bei mir den Anfang gemacht? Luther sagt in der Erklärung zum dritten Artikel, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich berufen, erleuchtet, er hat es getan. Jetzt könnten Sie daraus die Konsequenz ziehen, dann brauchen wir nicht mehr zu predigen, nicht mehr zu rufen, das ist verkehrt. Selbstverständlich wollen wir es über Leute Evangelium bezeugen. Selbstverständlich werde ich weiter predigen, wo ich kann, bekehre dich zum Herrn Jesus. Aber ich weiß, dass nur da gehört werden kann, wo er wirkt und arbeitet. Darum kann kein Zeugnis gesagt werden und keine Predigt gehalten werden, ohne dass man dahinter betet und ruft, Herr, sieh du nun, nicht? Sieh du und wirke du und mach du den Anfang und ruf Menschen bei Namen. Das ist das Erste. Aber jetzt kommt ein Zweites, was mir bei der Geschichte so wichtig ist. Hier geht die Geschichte so an, dass der Herr mitteilt, was er vorhat. Und es fängt nicht damit an, dass der Samuel sagt, was er gern hören möchte. Ich muss etwas weiter ausholen, zu verstehen. Wenn ich mal so eine Bibelstunde habe, nun in langen Abständen, dann möchte ich gern einiges nicht loswerden. Ich möchte Ihnen gern ein bisschen Wegweisung geben. Unsere Kirche ist augenblicklich in schlechten Heften. Es ist wenig Weissagung im Lande und es gibt viel Irrlehren heute auf Kanzeln. Es ist genau wie in Zeiten der deutschen Christen, wo wir unseren Gemeindegliedern sagen müssten, glaubt nicht alles, was im Talar gesagt wird, sondern bitte prüft. Und so möchte ich jetzt also im zweiten Abschnitt Ihnen ein bisschen solche Wegweisung geben. Hoffentlich gelingt es mir. Sehen Sie, auf dem Kirchentag ist mit lauter Stimme von führenden Leuten gesagt worden, die mittelalterliche Kirche, die hat den Leuten erklärt, wie man einen gnädigen Gott kriegt. Darum kümmert sich heute kein Mensch mehr, das interessiert keinen Menschen mehr. Der Mensch von heute fragt radikaler, gibt es überhaupt einen Gott, wo ist Gott? Ich habe im Fernsehen zweimal Reportagen gehört, wo dieser Witz uns wieder erzählt wurde. Die mittelalterliche Kirche hat gesagt, wie man einen gnädigen Gott kriegt. Im 20. Jahrhundert fragt kein Mensch mehr, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Wir müssen den Leuten aber auf ihre Fragen Antwort geben. Wir müssen ihnen auch Antwort geben auf die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Nächsten? Oder haben Sie es auch schon gehört? Es war eine große lutherische Welttagung in Helsinki. wo die Lutheraner aus der ganzen Welt zusammenkamen. Es ist einfach ein offenes Geheimnis, dass diese Welttagung eigentlich geplatzt ist. Und zwar an dieser Frage, dass die eine Hälfte sagte, das ist die Frage, um die es geht. Wie kriege ich Frieden mit Gott? Wie kriege ich Vergebung der Sünden? Und die andere Hälfte nahm ich unter Einfluss deutscher Theologen, lauthals schrie, kein Mensch interessiert sich heute für die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Sondern wir fragen nur radikaler, gibt es überhaupt einen Gott, wo ist Gott? Ist Ihnen Problemstellung klar? Wie ist mit dieser Geschichte? Doch Herr fängt an zu reden. Samuel, rede, dein Knecht hört. Jetzt hätte dieser Junge bestimmt gerne einige freundliche Worte vom Herrn gehört. Nicht? Oder einiges Licht bekommen über Barmherzigkeit Gottes. Und was sagt der Herr? Ich will ein Ding in Israel tun, das ihm die Ohren gellt. Ich will Gericht schicken. Ich werde Eli und sein Haus zerschmettern. Das waren Sachen, für die interessierte sich der Samuel nicht. Und nach denen hat er eigentlich kein großes Verlangen gehabt. Und jetzt passen Sie gut auf. Das Evangelium teilt uns mit, was der Herr uns sagen will. Und die Kirche ist auf einem blödsinnigen Weg, wenn sie davon ausgeht, was der Mensch fragt. Es geht in der Bibel und im Evangelium, in der Predigt der Kirche, um das, was der Herr sagt. Und nicht, was der Mensch fragt. Ist Ihnen deutlich? Wenn der Mensch von heute fragt, wo ist überhaupt Gott und gibt es einen Gott und wie kriege ich einen gnädigen Nächsten, wie werde ich mit der idiotischen Atombombe fertig und wie kann ich meiner Schwiegermutter auskommen, dann sagt die Bibel, ich will dir erst sagen, wie du Frieden mit Gott kriegst. Dann sagt der Mensch von heute, das interessiert uns doch nicht, das kriegen wir also im Fernsehen gesagt, und er sagt, das kriegen wir also bei lutherischen Welttagen gesagt, das kriegen wir am Kirchentag gesagt, interessiert euch doch gar nicht, nicht wahr? Und dann sagt Gott, es ist ganz egal, ob euch das interessiert. Ich habe euch nichts anderes mitzuteilen, als dass ich ein heiliger Gott bin, der Gericht hält und dass du gar keine größere Sorge zu haben brauchst, als wie du mit mir Frieden kriegst. Verdient. Ich weiß nicht, ob ich mich durch mich durch oder nicht wahr? Denken Sie, wie lange ich nicht geredet habe. Es ist so überaus wichtig, dass Sie auf diesen Schwindel. Ab und zu verführt der Teufel eine ganze Kirche zu einem großen Schwindel, zu einem Daumengang. Und ich will plötzlich alle Pfarrer und Bischöfe und Präsidenten schreien, der Mensch von heute fragt nicht, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Also müssen wir den Leuten nach ihrer Frage antworten. Sag ich, nein. Gott hat uns Evangelium gegeben. Und das spricht davon, dass ich von Natur böse bin und unter Gottes Zorn bin. Verloren bin, auf dem Weg in die Hölle bin. Haben Sie mal Angst gehabt vor der Hölle, vor dem Zorn Gottes? Und dass Gott in Barmherzigkeit eine Rettung schickt, nämlich seinen Sohn ans Kreuz. Der trägt meine Sünde weg. Da ist Vergebung der Sünden. Jesus, da ist ein Opfer, das mich versöhnt. Und wenn der Mensch sagt, das interessiert mich nicht, dann sagt Gott, dann geh ruhig deiner Wege. Gott redet hier zum Samuel. Es ging nicht, dass der Samuel sagt, ja, lieber Herr, ich interessiere mich für das, was du da mitteilst, nicht. Ich hätte nur gerade Interesse zu hören, wo kann man billig Bonbons kaufen, so ein Junge nicht. Und so. So geht's nicht. Gott redet zuerst. Und der Samuel hat das weitergegeben nachher in seinem Leben, dass Gott ein gefährlicher Gott ist und ein heiliger Gott. Und dass man sich vor ihm fürchten muss. Und dass es einen schmalen Raum gibt, da ist Gnade und Leben und Errettung und Seele. Da wird man hingerufen. Also, hoffentlich haben Sie verstanden, was ich gemeint habe. Sie werden es brauchen können. Wir werden noch in große Verwirrungen kommen. Das Dritte, was mir hier in dem Text wichtig ist, ist dies. Wie wunderbar baut unser Herr sein Reich. Sehen Sie, man hat mich oft ausgelacht, dass wenn in der Bibel schon die 5 Leute weniger waren, ich zu Paul Dor gesagt habe, wir gehen kaputt. Richtig. Ich bin eigentlich immer erst beruhigt, wenn es ein bisschen viele sind. Und es packt mich immer wieder, dass in der Bibel mein Heiland diese Sorge nicht hat. Er will in trüber Zeit sein Reich bauen. Und er macht das so, dass er einen einzelnen Jungen vor sein Angesicht stellt und den Schrecken vor seinem Gericht führt. Dazu bringt, dass der sich im Grunde bekehrt und glaubt an ihn. An den Versöhnung. Einen einzelnen Jungen. Und was ging von dem aus? Und ich muss mir sagen, ich möchte mir jeden Tag selber Ohrfeigen geben, um mir das einhämmern, dass im Reiche Gottes so zugeht, dass der Herr einzelnen Menschen ganz seinem Eigentum machen will, zur Wiedergeburt führen will, wirklich ganz neu machen will. Ich habe mal so ein nettes, es gibt so im Neukirchenabreißkalender auf der Rückseite so nette kleine Geschichten, nicht wahr? Und da habe ich mir so eine nette Geschichte gelesen von großen Orchester, wo der Dirigent da steht, nicht wahr? Und macht Hauptprobe und dann setzt alles ein, die Geiger und die Cellisten und die Flötisten und die Posaunisten und die Pauken. Und auf einmal winkt er ab und sagt, da fehlt eine Stimme, die eine Flöte fehlt. Da saß so ein kleiner Flötist, nicht mit seinem Holzstück, was machte er gegen 100 Geigen? Und bei dem Blech und alles, da dachte er, auf mich kommt es nicht an. Und der Dirigent fängt ab und sagt, halt, die Flöte fehlt. Nicht? Und so hat unser Herr auch ein großes Reich und er möchte seine Gemeinde zu einem wundervollen Orchester machen hier in Essen. Und da sitzt vielleicht ein junger Mann und sagt, naja, ich bin christlich, bin ich ja, aber so eine richtige Bekehrung, das ist dann doch nichts. Auf mich kommt es ja schließlich auch nicht an. Und dann winkt der Herr dieses Orchesters, der Herr Jesus, ab und sagt, junger Mann, das habe ich gemeint. Komm, deine Stimme fehlt mir. Du sollst etwas sein zu Lobe seiner Herrlichkeit. Es ist etwas Wundervolles, wie es im Reich Gottes auf den Einzelnen ankommt. Man spricht heute permanent von der modernen Massengesellschaft. Heute gibt es ja Ausdrücke, nicht? Vor dem Kirchentag, das hat mich ganz krank gemacht, dass wir im Ballungsraum der modernen Industriegesellschaft wohnen. Mir ist ganz bange geworden, wie ich das gehört habe. Ich habe mich immer ganz wohl gefühlt hier, aber wenn ich das hörte, im Ballungsraum der modernen Industriegesellschaft, da kommt man sich nur noch wie ein Stäubchen vor. Und meine Freunde, auch in der modernen Massengesellschaft, auch im Ballungsraum der modernen Industriegesellschaft, geht es dem Herrn um den Einzelnen, nicht? Er möchte uns ganz, ganz durchdringen mit seinem Geist. Er möchte wie ich so uns sein Eigentum haben, dass wir mit dem Lied erhalten können, ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht um ein Licht aus dem Herzen mache. Dann könnt ihr noch zuhören. Ich kenne meine Nervosität, immer dass ich Angst habe, dass du mich einschläfst. Das nächste, was mir so wichtig ist in dieser Geschichte, ist dies, dass der Herr Jesus, der auferstandene Herr, den Samuel mit Namen kennt. Also es ist ähnlich wie vorher. Es geht ihm einzeln. Aber er kennt uns mit Namen. Als ich noch Jugendpfarrer war, in rauen Zeiten vergangene, da haben meine Jungs mich oft ausgelacht, wenn ich einen begrüße, und Tag, mein Lieber, weil sie dann genau wussten, jetzt weiß der Kerl den Namen nicht mehr, nicht wahr? Das war ja natürlich auch schwierig, wenn so hunderte von Kerlen hier sind, eins mit Namen zu kennen. Und doch haben die Jungs ganz recht gehabt, wenn sich darüber ein bisschen geärgert hat, solange unser Namen nicht mal richtig kennt, kennt er uns. Das Wundervolle ist, in der Bibel zu sehen, wie der geoffenbarte Gott uns mit Namen nennt. Als er Zachäus auf dem Baum saß, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, als Jesus durch Jericho ging, da bleibt er unter dem Baum stehen und sagt, Zachäus, steig eilend hernieder. Wenn, sagen wir mal, Adenauer so Leute empfängt, die irgendeinen Orden kriegen, dann gibt ihm irgendein Adjutant, ich muss mich blocken, oder irgendeiner, vorher einen Zettel, nicht wahr, das ist ja sowieso so drauf, nicht wahr, 7 Kinder, so, ne? Und dann kann er ganz Leute sagen, ich höre es den Kindern so. Aber das kriegt er 3 Minuten vorher mitgeteilt, das weiß er. Unserem Herrn, dem König aller Könige, braucht kein Adjutant, 3 Minuten vorher einen Zettel in die Hand zu geben, wo unsere Personalien draufstehen. Erkennt. Es gibt Augenblicke, wenn ich doch so weitergeben könnte, wo einem das überwältigen kann. Mein Herr kennt, sehen Sie, ich habe vielleicht eine Niederlage erlebt. Ich wollte nicht sündigen, aber ich habe gesündigt. Bin schrecklich unglücklich. Und mein Herz sagt, nein, du bist nicht ein Kind Gottes. Der Teufel sagt, Mensch, du doch nicht. Und auf einmal geht mir auf, er kennt mich ja mit Namen. Er weiß um meine Kämpfe, um meine Verzweiflung. Er weiß das alles. Er kennt mich mit Namen. Mir ist es am allergrößten immer bei dem Vers, er hat auch an mich gedacht, als er Ries vollbracht. Also da hört es für die Vernunft auf. Dass vor 2000 Jahren auf Golgatha das sterbende Jesus Wilhelm Busch gedacht hat. Und dann neigt er sein Haupt und verschiebt. Das kann die Vernunft nicht mehr mitkriegen, verstehen Sie? Aber das Evangelium, genau das Evangelium, genau das, er hat auch an mich gedacht, als er Ries vollbracht. Meine Sünden, meine Erlösung, meine Versöhnung, darum ging sie. Denken Sie die Geschichte vom Saulus, der Verfolger, der Feind Jesu Christi, auf dem Weg nach Damaskus, um leuchtend Licht, und dann wird er angerufen, Saulus, was verfolgst du? Es muss für den Saulus überwältigend gewesen sein, dass er mit Namen kennt, deine ganze Geschichte, deine ganze innere Verzweiflung, dein schlechtes Gewissen, ist alles vor ihm offen. Saulus, er kennt es mit Namen. So ruft der Herr hier den Samuel, diesen Jungen mit Namen. Ach, man sollte vielmehr mit diesem Heiland zusammenleben. Wissen Sie, er lebt so ungeheuer mit uns. Darf ich mal ein Beispiel sagen? Es hat mich eines Tages ganz überwältigt, meine Mutter noch lebte. Wie ich im Moment mal entdeckte, wie viel sie von mir weiß. Dinge, von denen ich gar nicht, ich war im Amt schon, nicht? Von denen ich gar nicht geahnt hatte, dass sie das mitgekriegt hat. Das trug sie auf dem Herzen, meine Probleme und meine Nöte. Ich war erstaunt, wie sehr sie mit mir lebt. Und ich habe gedacht, ich sollte viel mit meiner Mutter leben. Ich glaube, wir ahnen nicht, wie sehr der auferstandene Herr Jesus mit den Menschen, die ihn suchen und lieb haben, lebt. Wie er mit ihnen lebt. Und ihre Fragen alle aufs Herz nimmt. Wie viel mehr sollten wir auch mit ihm leben, im Alter? Dann lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, der so wichtig ist. Es war eine trübe Zeit in der Kirche des Alten Testaments. Das Wort Gottes war teuer geworden, heißt hier, und war wenig Weissagung im Lande. Da erweckt der Herr einen Mann. Ein Jungen, der als Hilfsküster am Tempel Dienst hat. An den hätte man zuletzt gedacht. Lassen Sie mich das nun als nächsten Punkt Ihnen zeigen, dass die Erwählung des Herrn meist sehr anders geht, als wir denken. Als die Reformation kam, hat Gott nicht einen von den Kardinälen und Päpsten erwählt, sondern einen unbekannten Mönch, den Martin Luther. Während ich war jetzt 8 Tage so im Bergischen Land in so einem stillen Heim. Ich habe es ja wunderbar gut, es ahnt kein Mensch. Es müsste sein, Franziska Pastor, ich kann Ihnen sagen. Und da saß ich an so einem Schreibtisch und bereite diese Bibelstunde vor. Ach, ich habe 10 Punkte streichen müssen, verstehen Sie? Solange ich die vorne hat man so viel auf dem Herzen. Und an dem Schreibtisch hatte vorher meine Frau gesessen, hatte da ein Buch liegen lassen. Und dann, wie ich so ein bisschen fest saß, dann nahm ich das in die Hand. Und das handelte von einem jungen Schwaben aus dem vorigen Jahrhundert, mit dem Namen Gommel, glaube ich, oder so ähnlich. Gommel oder so ähnlich. Ich habe es aufgeschrieben. Johannes Gommel. Der war als Junge fast blöde. Er hat in der Schule nicht mitgekommen. Er hat kaum seinen Namen schreiben können. und war dann so auf dem Lande, wissen Sie. Hatte vielleicht dicke Kartoffeln, weil die dümmsten Bauern ja dicksten Kartoffeln haben. Und der hat früh von Jesus gehört und sein Herz Jesus gegeben. Nun, ich hätte diese, es war dann, also das Büchlein, der Inhalt waren Bibelstunden von Johannes Gommel, ich hätte ihn nicht gedruckt, ich glaube nicht, dass es nötig war, es zu drucken. Aber es hat mich dann doch gepackt, wie ich vorne eben die Geschichte dieses Mannes lese, dass dieser Junge, dieser in seiner Jugend fast blöde Junge, durch eine klare Bekehrung geistlich so hell wird, dass von ihm eine ganz große Wirkung, großer Segen ausgegangen ist. Wenn man in dem Dorf überlegt hätte, wenn wir den Herr erwählen, um hier Leben zu schaffen, hätte man an jeden gedacht, vom Pastor über den Bürgermeister bis zum Schutzmann, aber bestimmt nicht an diesen Jungen. Nicht? Nun sage ich nicht, der Herr beruft bloß die Blöden, kann auch umgekehrt sein. Verstehen Sie, wenn man in Jerusalem dachte, wer wird jetzt Evangelium der ersten Zeit in die Völkerwelt tragen? Vielleicht der Petrus, aber er ist halt ein einfacher Fischer. Wer könnte es machen? Und dann beruft der Herr sich den grimmigsten Feind, den entsetzlichsten Verfolger, den Saulus. Es wird hier etwas deutlich von der Souveränität unseres Herrn, der sich Menschen holt, wo wir gar nicht dran gedacht haben. Und wenn ich mir diesen Club hier so ansehe, dann muss ich sagen, das sind wahrscheinlich eine ganze Reihe, denen sie an der Wiege gesungen wurde, dass sie mal in der Bibelstunde sitzen. Nicht? Das sind auch Kinder christlicher Eltern hier, ganz gewiss. Aber ich glaube, es ist eine ganze Reihe hier sind, wo man sich wundern muss, dass sie erwählt und berufen sind. Die Berufung unseres Herrn geht merkwürdige Wege. Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich mich nicht berufen. Und darf ich Ihnen noch einen Punkt sagen? Sonst sind wir fest, das ist noch so. Ich muss Ihnen noch einen Punkt sagen. Der Samuel wird berufen. Er hat so wenig Ahnung, um was es geht. Kann doch kein Jugendfahren. Dass er in der Nacht den Ruf hört und meint, es kann nur der hohe Priester Eli gewesen sein, der mich gerufen hat. Und so rennt er zum Eli und dieser hohe Priester hat so wenig Ahnung von geistlichen Dingen, dass dreimal der Ruf ertönen muss, ehe der Eli überhaupt begreift, wer hier ruft. Dreimal hat der Eli gemeint, der Junge hat zu viel Pfannkuchen gegessen am Abend und träumt. Nicht? Das war eine geistig armselige Geschichte. Sehen Sie, dieser junge Samuel war ohne jede geistliche Hilfe. Es war kein Mensch um den Weg, der ihm sagen konnte, eigentlich, wie geht das weiter, was macht ihr jetzt? Und der Herr allein nimmt sich um ihn an. Unheimlich, redet ihm zuerst vom Gericht, dass er über den Eli schicken will. Mich verblüfft es immer wieder, dass der Herr dem Samuel solche großen Dinge da anvertraut und solche schrecklichen. Wie soll der Junge mit sowas fertig werden, hat ihm keiner geholfen. Und er wurde ein Knecht Gottes. Sehen Sie, als Billy Graham kam, wurde sehr viel gearbeitet für die Seelsorge hinterher, nicht? Und es hat mich wieder bewegt bei meinen Evangelisationen, wie es hinterher mit der Seelsorge. Es kann nicht jeder von uns so eine Mannschaft von 600 Mann aufstellen. Und solche Geschichte zeigt mir einfach, am Ende geht's ohne menschliche Hilfe. Lieben Freunde, den letzten Schritt müssen wir zwischen Herrn und uns allein gehen. Da kann uns kein Mensch bei helfen. In meiner Seele steht einer, der mir erzählte, dass er an 6 oder 7 Pfarrern und Diakonen enttäuscht worden sei, wenn er in der Seelsorge mit denen gesprochen hätte. Dann habe ich ihn angedonnert und gesagt, der Wahnsinn war, dass du nach dem dritten weiter gesucht hast. Nun rede mit dem Herrn selber und lass ihn mit dir reden. Die eigentlichen entscheidenden Dinge müssen zwischen ihm und uns ganz in der Stille ausgefochten werden. Eine Bekehrung nimmt ihn kein Mensch ab. Eine Wiedergeburt nimmt ihn kein Mensch ab. Das Erschrecken vor ihm nimmt ihn kein Mensch ab. Das Getröst werden ihm nimmt keiner ab. Sie müssen alleine wie zum Kreuze Jesu finden. Ich schließe hier mit einer kleinen Erfahrung, ich nehme davon nicht weg, dass wir einander Seelsorge treiben wollen. Verstehen Sie? Helfen Sie einander so gut Sie können. Aber ich möchte denen unter Ihnen, die keinen Frieden finden, sagen, jetzt hören Sie auf, Menschen zu fragen. Machen Sie wie Samuel und reden mit dem Herrn allein. Rede, hör. Ich habe mal in Hamburg eine Evangelisation gehabt, die war vor Jahren in der Petrikirche, die ist da am Jungfernstieg, die an der Alster. Das war so voll, dass die in der Kanzel saßen, die Leute drin, so junge Leute. Und am dritten Tag saß da so ein junger Bursche mit so einem blonden Haarlocke, so ein richtiger Hamburger. Und nach der Versammlung mussten wir warten, bis die Leute rausgingen, bis wir runter konnten. Da sage ich zu dem, der saß da in dem Kästchen da drin, sage ich, Mensch, wo bist du denn her? Vom CVM, sagt, was ist das? Nee, kenne ich nicht. Na, wie kommst du denn hierher? Ja, sagt er, da war am Jungfernstieg, gab ein Mädchen mir so einen Zettel und da bin ich hergekommen. Also stellte sich raus, er hat überhaupt von Tunde Blasen, von Christum und Kirche und Gott und von nichts nach. Nicht? Der war auch vom Evangelium so fern wie der Mond vom Sirius. Dann kommst du morgen wieder. Ja, sicher kämen wir morgen wieder. Und dann hat mich's beelendet. Wer wird in Hamburg sich nachher um so einen Boy kümmern? Nicht? Wie soll der weiterkommen? Die Pfarrer von der Kirche, war nicht einer anwesend. Die waren dagegen. Ich weiß kein Mensch, wie das zustande gekommen war, die ganze Sache. Und dann habe ich mal hier in Herne in der Offizierschule der Heilsarmee einen Vortrag. Und hinterher tritt so ein netter, junger Heilsarmee-Offizier vor und bedankt sich also im Namen der ganzen Klasse für meinen schönen Vortrag. Und dann sagt er, und jetzt möchte er persönlich noch was sagen, erinnern Sie sich an die Evangelisation in Hamburg, da war so ein junger Mann da, das war ich. Mann, sag ich. Und dann überwältigt mich das. Hat ihn gepackt, das Evangelium. Jesus rief ihn. Er hatte keinen Menschen, der ihm half. Und dann auf der Straße heilsame Singen gehört, hat er sich da angehängt. Nicht wahr? Verstehen Sie? Das ist... Ach, wenn der Herr einen Menschen ruft, dann geht es schließlich in Einsamkeit hinein, wo er allein mit uns zu tun hat und wir in ihm. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Einsamkeit dann durchbrechen zum vollen Leben.